Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPR1. Und genau deshalb mit Kunze.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute geht's nach Rheinhessen, ins wunderschöne Alsheim. Und dort, kann man sagen, hat mittlerweile die Tochter auch das Zepter übernommen. Sie ist eine wunderhübsche Frau und ihr könnt froh sein, dass das hier nur Ton ist, dass wir das Bild nicht sehen, weil sonst würdet ihr gar nicht mehr zuhören. Sie hat nämlich so wunderschöne blaue Augen, dass ihr die ganze Zeit sie nur anstarren würdet. Ja, und sie ist ja schon darauf bedacht, dass sie für das, was sie macht, für ihren Wein letztendlich hier steht und jetzt nicht für die Optik. Ich begrüße Elisabeth Muth vom Weingut Rappenhof in Alsheim. Hallöchen!
Ja, vielen Dank für die schöne Einführung. Das ist passiert auch nicht alle Tage, ne? Wenn man das so schön und euphorisch grüß wird. Ich komme sehr gerne nochmal zu dir.
Ja, jederzeit kannst du das tun. Elisabeth, Rheinhessen ist ja das größte Weinanbaugebiet bei uns in ganz Deutschland. Steht ja auch hauptsächlich für den Riesling. Und wie viel Hektar bewirtschaftet ihr zurzeit?
Also wir haben aktuell ein bisschen mehr als 50 Hektar, die wir bewirtschaften, und das ist auch genau so, wie du es gerade gesagt hast. Also auch bei uns ist der Riesling die wichtigste Rebsorte mit ein bisschen mehr als 60%.
Also 50 Hektar. Übrigens an dieser Stelle wieder, wir sind ja in der Corona-Zeit und können uns nicht persönlich treffen. Wir machen das wieder über Datenleitung. Also sollte die Qualität nicht so sein, wie ihr das sonst gewohnt seid, bitte ich das zu entschuldigen. Wir müssen ja alle so ein bisschen Abstriche machen, aber ich denke mal, das ist alles so vertretbar. Elisabeth, ihr seid ja auch ein VDP-Weingut, also ein Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Ist das denn eigentlich jetzt immer ein Vorteil, im VDP zu sein, oder könnte das auch manchmal Nachteile haben, weil man ja vielleicht nicht unbedingt machen kann, was man will? Es gibt da ja gewisse Vorgaben, um überhaupt in diesem Verband dabei sein zu dürfen.
Ja, also das ist definitiv beides zutreffend, würde ich sagen. Also wir haben meinem Opa haben wir das zu verdanken, dass wir VDP-Mitglied sind. Der war einer der ersten in Rheinhessen. Das war Anfang der 70er. Also damit habe ich noch gar nichts zu tun, wirklich nicht. Noch nicht mal an mich gedacht wurde damals. Mein Vater hat es dann in dem Sinne auch weitergeführt. Und ja, jetzt bin ich an der Reihe sozusagen. Also ich würde sagen, es kommt drauf an. Das ist immer eine schöne Antwort, aber in dem Fall trifft es halt wirklich zu, weil es kommt wirklich drauf an, mit wem man sich unterhält. Also manchmal ist es eigentlich auch ganz schön, wenn man sagen kann, man ist irgendwie einer, der sein eigenes Ding macht, dem ist ein Verband egal, dem ist es auch wurscht, was irgendwie irgendwelche Regularien sagen. Aber wenn man halt VDP-Mitglied ist und irgendwo ja auch diese Philosophie vertreten will, muss man sich natürlich da an gewisse Dinge halten. Also ich glaube, ich habe da Glück, dass ich in Rheinhessen gerade jetzt in so eine Zeit reingekommen bin, die super innovativ ist. Wir haben ja echt ein paar coole Leute auch im Vorstand, die da wirklich viel machen, auch was so Richtung Nachhaltigkeit und all diese Dinge geht. Und ja, da kann man sich, glaube ich, kann man eigentlich schon ganz ganz dankbar sein, wenn man da irgendwie Teil von ist. Und klar, ich meine, gerade so auch im Ausland, also wir haben ja einen relativ hohen Exportanteil, ist das natürlich auch in dem Thema. Also es steht halt für eine gewisse Qualität, das ist eine Art Qualitätssiegel und öffnet einem da schon manchmal auch Türen, kann man schon sagen.
Wenn ihr jetzt, klar, hauptsächlich Riesling habt, wie baut ihr den aus? Klassisch, wie es im VDP so ist?
Also wir haben beim Riesling wirklich super unterschiedliche Varianten. Also erstmal von Gutswein über Ortswein, erste Lage zum großen Gewächs. Und dann aber auch von ganz trocken mit 0,9 Gramm Restzucker bis TBA oder Auslese, halt klassisch. Das sind dann eher Sachen, die wir vielleicht auch irgendwie ins Ausland verkaufen, also gerade Richtung Asien mit dem scharfen Essen und irgendwie so schon noch mal ein bisschen anderen Temperaturen, wenn das dann so eine gut, oder ein Kabi, gerade ein gut gekühlter Kabi ist, das klappt da auch schon ganz gut und passt da auch irgendwie ganz gut in die Region. Von daher sind wir da echt breit aufgestellt und auch was den Ausbau angeht, also wir haben neues Holz, wir haben altes Holz, wir haben auch ganz klassisch im Edelstahl. Und je nachdem, wie es halt gerade werden soll, wird es halt dann irgendwie ausgebaut, ja. Also wir sind da relativ experimentell, würde ich sagen.
Was
dieses Jahr gibt es sogar ein Orange.
Ja, ein Orange-Wein sogar. Ja.
Also mal schauen, wie das gelingt. Das ist ein Experiment. Aber vielleicht gibt es dann auch irgendwie einen kleinen Anteil oder vielleicht sogar eine separate Füllung oder so. Muss man mal schauen. Also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man so ein bisschen einfach selbst ausprobiert und experimentiert.
Ja, ist ja auch gerade ganz im Kommen hier Petnat auch zu machen. Das ist ja quasi dieser Sekt-ähnliche, der eben immer noch gärt, wo die Gärung noch nicht unterbrochen ist in der Flasche. Aber das machen wir mal zu einem anderen Zeitpunkt, wo wir darüber sprechen. Elisabeth, deine Liebe zum Wein, ist dir das mit in die Wiege gegeben worden oder hat das erst ein bisschen gedauert, bis du gesagt hast, ich möchte da im Weingut einsteigen?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also ich habe, glaube ich, schon immer ein Interesse gehabt. Das war natürlich auch ein bisschen von meiner Familie. Ich bin da schon auch ein bisschen hingedrängt worden. Gerade mein Großvater war da immer ganz, ganz groß drin, mir da Dinge zeigen zu wollen oder mich einfach so ein bisschen auf den Weg zu schicken. Aber genau aus dem Grund habe ich natürlich erstmal was anderes machen wollen und hatte gar keine Lust auf das, was man mir so vorgibt und habe deswegen Architektur erstmal studiert. Ich hatte auch keine Lust, in Alzheim mein Leben lang zu leben. Also jetzt ist es super, ich fühle mich super wohl, aber irgendwie mit 19 konnte ich mir das so gar nicht vorstellen und habe dann eigentlich gedacht, ich müsste nochmal irgendwie raus und so ein bisschen die Welt sehen. Und ja, es hat mich dann nicht ganz so weit gebracht. Ich bin nur über den Rhein nach Darmstadt und dort habe ich dann studiert. Mit noch einem kleinen Umweg über Zürich. Da war ich noch ein Jahr an der ETH und dann bin ich nach München. Und da habe ich gearbeitet, weil ich dachte, naja, jetzt hast du schon studiert, jahrelang Modelle gebaut, nächtelang. Jetzt muss man irgendwie zumindest mal ein paar Jährchen auch arbeiten. Und ja, die Eltern, also ich würde behaupten, sie wurden nervös, aber das stimmt eigentlich nicht. Die waren super entspannt und die haben mich echt machen lassen. Die haben gesagt, du, wir wissen, wie das hier ist. Überlegst dir, du weißt genau, auf was du dich einlässt. Wir verstehen es auch total, wenn du was anderes machen willst. Und dann wurde auch irgendwie nie wieder drüber gesprochen. Und ich muss sagen, das weiß ich echt sehr zu schätzen, dass die mir da nie irgendwie Druck gemacht haben, keine Erwartungshaltung hatten und eigentlich gesagt haben, ich muss irgendwie meinen eigenen Weg gehen. Und ja, irgendwie ist es dann natürlich doch so gekommen. Architektur ist super schön, das ist auch nach wie vor eine absolute Faszination für mich und dennoch, von Tag 1 in München an konnte ich nicht schnell genug wieder wegkommen. Also am Ende hat es dann doch 4 Jahre gedauert, aber dann war eigentlich schon klar, dass ich halt gern mein Projekt fertig machen will, weil man ja irgendwie zumindest mal eins von Anfang bis Ende durchgeplant haben möchte und auch das Studium jetzt nicht ganz umsonst gewesen sein soll. Ja, und dann bin ich 2018 zurückgekommen, pünktlich zum Herbst sozusagen. Und ja, der 18er Jahrgang war dann der erste, bei dem ich dabei war. War natürlich noch ein bisschen nervenaufreibend für mich, so ein Riesenbetrieb und natürlich irgendwo schon fachfremd. Klar, man hat natürlich super viel mitbekommen, auch als Kind, beziehungsweise auch als Jugendlicher. Ich habe natürlich alle Ferien immer zu Hause arbeiten müssen, egal was jetzt gerade angestanden hat. Und wenn im Weinberg nichts zu tun war, dann waren auf jeden Fall irgendwelche Etiketten zu kleben oder keine Ahnung. Ich habe alles Mögliche gemacht, aber naja, war dann im Nachhinein.
Ja, Entschuldigung, so. wie hast du denn dann letztendlich, dass das Fachfremde, wie hast du das dann ausgeglichen oder nachgeholt?
Ah ja, also ich würde behaupten, ich bin relativ neugierig und habe erstmal alle genervt, die bei uns im Betrieb arbeiten. Wir haben ja ein recht großes Team, würde ich sagen, und die mussten alle sehr drunter leiden, dass ich halt gewisse Defizite hatte, was das Technische angeht, sage ich mal. Ja, und da habe ich mich halt versucht, da so ein bisschen auch reinzudenken. Aber die meisten Fragen kommen ja eigentlich erst dann auf, wenn man mal davor steht und nicht so richtig weiß, was man jetzt damit anfangen soll, wenn man es halt sieht. Das heißt, das erste Jahr war für mich eigentlich nur sehen und nicht verstehen und dann Fragen stellen und dann wieder zurückgehen und überlegen, nächstes Jahr könnte man es vielleicht anders machen. Und so war dann eigentlich das zweite Jahr das viel Wichtigere, also das Jahr, was dann den 2019er Jahrgang sozusagen als Folge hatte, das dann quasi auch mein erster Jahrgang war, weil ich da natürlich schon viel mehr verstanden hatte. Also da waren dann auf einmal manche Dinge, die im ersten Jahr für mich wirklich wie böhmische Dörfer waren, waren auf einmal ganz klar. Und klar, ich habe natürlich auch super viel gelesen, jedes Buch, was ich irgendwie kriegen konnte, all meine Winzerfreunde gefragt, ob sie mir ihre Uni-Sachen irgendwie zur Verfügung stellen, und habe natürlich auch schon Winzerfreunde, das ist auch ein Riesenglück. Also da muss ich echt sagen, habe ich auch ja einfach wirklich Glück gehabt, dass die alles super offen sind und mir da wirklich mit Rat und Tat zur Seite standen. Selbst im Herbst, sonntags abends um 10, wenn ich panisch angerufen habe und nicht wusste, was zu machen ist, sind die drangegangen und haben gesagt, hier, keine Panik, kennen wir alles, hatten wir auch schon, jetzt machst du das und das. Und klar, es gehen auch Dinge schief, ist auch ganz normal, ja, auch dieses Jahr wieder, aber die werden garantiert nächstes Jahr nicht mehr schief gehen. Also
du bist also keine der Winzertöchter und Winzersöhne, die dann in Geisenheim zum Beispiel studiert haben, sondern du musstest dir das jetzt quasi selbst erarbeiten und mit Hilfe der Mitarbeiter und Freunde da einen Weg finden, dich da durchzuboxen.
Genau, also ich habe wirklich im Grunde nur durch Eigeninitiativen mir die Dinge angeeignet. Also ich bin sicher nicht immer noch nicht da, wo jetzt jemand ist, der vielleicht dann eine komplette Ausbildung gemacht hat. Aber wir sind ja auch ein Ausbildungsbetrieb. Das heißt, da sehe ich natürlich auch, was machen die jetzt gerade? Dann habe ich mir mal so einen Stundenplan von einem geben lassen, mal die ganzen Unterlagen, also von einem, der im ersten Lehrjahr ist oder so. Ich meine, auch solche Dinge lernt man ja irgendwie, lernt man ja trotzdem was, ne? Gut, und dann natürlich viel lernen durch Probieren anderer Weine, dann da fragen die Winzer, was habt ihr da gemacht? Also ich bin mir auch sicher, natürlich erzählt nicht jeder jetzt all seine Geheimnisse, aber irgendwann hat man dann zumindest verstanden, dass ja manche Dinge nur so gehen oder halt manche Dinge so und so gar nicht. Und ich denke, es dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis man mal da ist, wo man hin will. Also das wird auch sicher bei mir noch dauern, aber ich glaube, man kann jetzt schon einen Unterschied vom ersten zum zweiten Jahr sehen. Also zumindest sehe ich das. Und sowohl in Weinbergen als halt auch im Wein.
Hast du denn einen bestimmten Lieblingsplatz, sei es jetzt in den verschiedenen Lagen, die ihr habt, also in den Weinbergen oder im Keller, irgendwo im Weingut, gibt es da einen Lieblingsplatz?
Ja, also den gibt's. Der ist tatsächlich in Alzheim. Also wir haben ja in Alzheim, zwischen Alzheim und Nierstein Weinberge, aber Alzheim als Heimat und da, wo man halt irgendwie auch schon immer war und als Kind war, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall dort. Und zwar ist es so, dass in Alzheim gab es keine Flurbereinigung. Das heißt, eigentlich ist alles noch so ursprünglich, wie es vor 100 Jahren war, teilweise. Natürlich nicht überall, aber sehr viele Bereiche sind eben noch so. Und da haben wir teilweise auch Weinberge mittendrin. Also es ist natürlich super unwirtschaftlich, weil man muss dann über den Weinberg vom Nachbar fahren, um zu uns zu kommen. Und die sind alle ganz eng und da brauchen wir noch eine andere Kreiselecke statt die normale, nur für diesen einen Weinberg, weil man sonst nicht durchfahren kann. Aber es ist halt trotzdem total schön und da ist halt auch wirklich eine funktionierende Flora und Fauna. Das sieht man da eben auch jetzt im Vergleich zu einem Weinberg, wo einfach gar nichts drumherum ist. Und ja, das ist eigentlich einer der Orte, würde ich sagen, wo ich so mich mit am wohlsten fühle.
Gibt es einen bestimmten Wein, den du zurzeit besonders gerne trinkst? Ist es ein Riesling? Ist es vielleicht auch was anderes oder auch einen bestimmten Jahrgang? Du, ich meine, du hast ja das große Glück, dass du als Winzerin, du gehst mal in den Keller. Ich meine, ich habe auch einen Weinkeller, aber wahrscheinlich einen anderen Weinkeller, als ihr den habt. Und du kannst da ja mal durchmarschieren, oh, welchen Jahrgang nehme ich jetzt heute? Es muss ja nicht gleich in die Schatzkammer gehen, aber vielleicht, du hast da ja andere Mittel und Wege.
Ja, auch wieder schwierig. Also wir haben da ja wirklich teilweise die Qual der Wahl. Deswegen kann man sich da gar nicht so festlegen. Also es gibt tatsächlich einen Wein, das ist allerdings ein 19er sogar, der mir gut gefällt. Das ist ein Chardonnay. Da habe ich versucht so ein bisschen, also es ist eben einer meiner ersten Weine, da habe ich versucht so ein bisschen quasi die Idee, die mein Opa damals hatte mit dem Wein. Der hat den Weinberg angelegt und das war noch vor der Zeit, bevor Chardonnay anerkannt war in Rheinhessen als Rebsorte. Also es war noch im Versuch und dann hat er die irgendwie wild in Barriquefässern ausgebaut und musste noch als Landwein verkaufen, weil es noch gar kein Qualitätswein sein durfte. Und ja, das habe ich ehrlich gesagt erst vor ein paar Jahren rausgefunden, fand es irgendwie total cool, dass wir diesen Weinberg noch haben und habe mich da so ein bisschen, ja, versucht einfach dem so ein bisschen mehr Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken und das ist jetzt unser Alzheim Chardonnay und habe mich auch im Ausbau so ein bisschen am Opa orientiert und genau, also den mag ich super gern. So ganz schön schmelzig und neues Holz, also auch schon intensiv.
Da hätte ich jetzt auch Lust drauf. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, was ich denn nach unserer Aufzeichnung, was ich da heute für einen Wein trinke. Ich hätte nämlich auch gesagt, oh, ich habe eigentlich Lust auf einen Chardonnay. Ja, aber ich müsste jetzt mal gucken, welchen ich da nehme mit viel.
Ja, ich muss sagen, Holz, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du gar kein Glas in der Hand hast.
Ich, ja, ich bin hier versorgt, du bist schon, ne? Dabei. Du bist schon dabei. Es ist, ja, finde ich, interessant. Also die Mädels, mit denen ich hier aufzeichne, die haben immer ein Glas am Start. Ja, und ich werde überhaupt nicht meinem Klischee gerecht. Ich habe eine das irgendwie nie, weil ich meistens damit beschäftigt bin, meine Kinder irgendwie ins Bett zu bringen und nochmal fertig zu machen und ich freue mich dann so, weißt du, wenn alles rum ist, ja, dann nehme ich aber nicht nur das Glas, dann nehme ich gleich die ganze Flasche. Aber wir wollen ja, nicht, okay. wir wollen jetzt nicht von mir reden, wir reden ja von dir, von der Elisabeth Muth vom Rappenhof in Alzheim. Du hast also gesagt, der Chardonnay ist zurzeit so dein Lieblingswein. Jetzt engagierst du dich ja auch in dieser Vereinigung Maxime Herkunft Rheinhessen. Mhm. Da seid ihr ja auch viele, sag ich jetzt mal, junge Leute, die sich dafür einsetzen, um Rheinhessen noch bekannter zu machen und die Bodenvielfalt. Wie ist das denn jetzt so in dieser Corona-Krise? Habt ihr da jetzt auch vom Weingut oder eben auch von dem Verband, vom Freundeskreis, habt ihr euch da Sachen überlegt, dass ihr irgendwie innovativer seid? Wie kriegen wir das jetzt hin, wenn man sich nicht persönlich treffen kann?
Ja, also das haben wir auf jeden Fall überlegt und im Grunde ist die einfachste Möglichkeit da natürlich irgendwie in die digitale Welt so ein bisschen einzutauchen und halt die Proben, die man eben sonst vor Ort machen würde, halt einfach in digitaler Form anzubieten. Also ob das jetzt Maxime ist oder einfach, ich habe das auch schon in einer Gruppe von mit befreundeten Winzern gemacht, dass man halt, werden dann vorab Pakete verschickt an die Leute nach Hause und dann trifft man sich einfach quasi im übertragenen Sinne dann über Zoom oder irgendein anderes Format und dann gibt es quasi eine Weinprobe in digital.
Ja, die Online-Weinproben, ne, die genau. Jetzt so im Kommen sind. Aber kann das eigentlich den direkten Kontakt ersetzen? Das ist ja schon so ein bisschen eine Notlösung, wo man sagt, also ich meine jetzt gerade auch, was so den Umsatz angeht letztendlich für die Weingüter. Seid ihr viel in der Gastronomie vertreten oder habt ihr hauptsächlich, sagen wir mal, Privatkunden?
Ja, also wir sind relativ breit aufgestellt, würde ich sagen. Wir haben von allem ein bisschen was. Wir haben ein bisschen Handel, ein bisschen Privatkunden, ein bisschen Gastro und halt Export. Und ja, also klar, Privatkunden, das läuft ganz gut. Ich glaube, die Leute trinken ganz gerne mal ein Gläschen Wein abends. Ja, Gastro ist natürlich schwierig jetzt im Moment. Genauso wie Export. Das kommt wirklich sehr auf das Land drauf an und auch auf die Zeit. Genau, also das merkt man dann natürlich schon, ja. Also vielleicht, die sind nicht ganz so schlimm getroffen wie jetzt irgendwie die Gastronomie, aber natürlich schon, man merkt das schon auch.
Das wirkt sich ja auf alle Bereiche aus, die da dran hängen, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, also ich meine, ich merke das an mir selbst, ja, dass jetzt in dieser Corona-Krise irgendwie viel mehr getrunken wird. Also ich muss so zweimal die Woche schon zum Glascontainer also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Leute jetzt auch schon, also wenn ich mich mit anderen unterhalten habe, ging es darum, dass die meisten jetzt sagen, naja, Krise hin, Krise her, wenn ich schon zu Hause bleiben muss, dann will ich auch was Gutes trinken, dass die Leute jetzt auch so ein Umdenken haben, dass sie eher qualitativ hochwertiger trinken, als immer nur zu sagen, ich mache die Rieslingschorle.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Also, dass man wirklich ein bisschen drauf achtet, wo kommen die Sachen her, dass man sich mehr informiert. Vielleicht hat man jetzt auch einfach eher Zeit, um sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Ist ja auch nicht nur Wein, sondern ist ja genauso auch Lebensmittel, dass die Leute halt doch lieber dann mal irgendwie was vom Markt kaufen oder vom Metzger, statt jetzt einfach alles aus vom Discounter. Und ich glaube, das ist eine super wichtige und gute Entwicklung, auch vor allem für den Wein, weil die meisten halt eben doch da nicht unbedingt drauf achten. Und Klar, also uns fehlt es natürlich schon, weil du gefragt hast, ob das ersetzen kann. Also da bin ich mir sicher, dass es das nicht kann. Ist natürlich ganz was anderes, wenn man mit den Leuten zusammen in einem Raum sitzt und über den Wein reden kann. Und dann fällt einem vielleicht doch nochmal was ein, was man dazu zeigen kann. Also es ist schon ein bisschen statischer, als wenn man jetzt vor Ort ist. Und ich hoffe einfach, dass das irgendwann wieder kommt, weil das wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn man diesen Kontakt zu den Kunden gar nicht mehr hätte.
Weil man kann ja online die Leute schon sehen, ja, die können auch dich sehen, aber man hat nicht so den Überblick, wie wenn man jetzt zum Beispiel gemeinsam an einem Tisch sitzt und oder an einem Stehtisch steht und kann sich in die Augen schauen und kann da auch anstoßen, virtuell anstoßen, ersetzt das nicht. Aber immerhin ist das ja schon eine gute Möglichkeit, dass man zumindest irgendwie in Kontakt kommt und ein bisschen eben digital gesellig sein kann. Ja, liebe Elisabeth, das hat doch Spaß gemacht, dass man sich mal wieder so ein bisschen unterhalten kann. Ja, und ich würde mich freuen, wenn wir das dann irgendwann auch mal wieder persönlich tun können und gemeinsam anstoßen, dass keiner hier alleine oder nur du mit dem Glas hier vom Bildschirm sitzt. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Winzer sein, bei dem Ganzen noch entdecken und Lernprozess und vor allen Dingen in der Natur. Das finde ich ja so schön, dass man als Winzer da ja tatsächlich, es wird ja nie langweilig. Du bist mal im Keller, du bist in der Natur, dann musst du auch mal irgendwie gucken, marketingmäßig oder das ist ja extrem vielseitig, was ihr da macht, ja. Also schade, dass wir kein Weingut haben. Ich hätte da gerne, wäre gerne in Weingut reingeboren oder hätte gern reingeheiratet, aber meistens kommt es anders, als man denkt. Vielleicht irgendwann im Alter habe ich dann irgendwann noch mein eigenes Weingut und dann kannst du mich damit ganz viel Wissen versorgen, was du dann über die Jahrzehnte dir angeeignet hast. Also, liebe Elisabeth, vielen Dank und da wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und immer volle Gläser.
Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.